Fan Podcast, der NBA Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht. Welcome back, die Sommerpause ist vorbei und es heißt wieder herzlich willkommen beim NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen, und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Ja, ich hoffe, ihr alle, ihr Baller da draußen, habt den Sommer ja ähnlich genossen wie ich. Ich hab's mir ja richtig gut gehen lassen. 5 Wochen in den Philippinen verbracht. Das ein oder andere Bild habe ich auch gepostet in den sozialen Medien. Demnächst wollte ich nochmal ein paar Körbe da zeigen. Das ist ja wirklich ein fantastisches Basketballland, die Philippinen. Hab ja auch mal eine Episode drüber gemacht und richtig geil gefühlt. Alle 200 Meter ist da ein Basketballkorb, sei es ein richtiger oder ein selbstgebauter aus Holz, irgendwie mit Hand gebogen oder mit einer einfachen Maschine gebogen. Jeder Strand, jeder Strauch, irgendwie wird es genutzt, oder auch in der Seitenstraße, da schieben sie dann aus dem Hinterhof die Körbe auf die Straße, ja, und die Straße ist der Court und alle gucken zu. Richtig geil, hab da auch richtig viel gespielt. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen ähnlich geilen Sommer und ja, jetzt geht's ja wieder los in Sachen Basketball. Die Themen also heute, die Eurobasket, die Eurobasket. Deutschland ist ja richtig eskaliert, aber auch andere Teams spielen brandheißen Basketball. Dann wollen wir nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen auf die Offseason. Das eine oder andere hat sich ja jetzt auch überraschend nochmal getan. Stichwort Donovan Mitchell. Und aber dann ist noch ein Thema, das wollte ich jetzt auflösen. Da hatte ich vor der Sommerpause euch da draußen, euch Hörer, aufgerufen, abzustimmen, welchen Spieler ich genauer vorstellen soll in der nächsten Nahaufnahme. Es haben also auch viele da mitgemacht. Vielen Dank, echt dicker Daumen hoch. Ganz viele haben sich da beteiligt, also fast 400 Stimmen. Und ich musste im Endeffekt gar nicht mehr ganz genau alle nachzählen, denn ihr habt euch mit überwältigender Mehrheit gewünscht, SGA, Shai Gilgeous-Alexander, den werde ich also in den nächsten Wochen euch genauer vorstellen, denn der Name ist ja hier Programm, NBA Fan Podcast, für echte Fans, von echten Fans gemacht, ist nicht nur so ein leerer Spruch, wie es bei manch anderen ja, Stationen so ist, hier ist der Name eben Programm. Bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Zum einen über SteadyHQ, die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt. Fällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört, dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Und eben auch zur neuen Saison habe ich ganz viel vor, heißen Content mit euch, mit meinen alten Gästen, aber auch ein paar neue Gäste und auch ein paar Rückkehrer haben wir, die früher hier mal waren und jetzt wieder zurückkommen. Und ganz viele spannende Themen habe ich da schon vorbereitet und auf Lager, die uns die Wartezeit ja bis zur Saison, die ist ja gar nicht mehr so lang, in 3-4 Wochen beginnen schon die Trainingscamps und dann kommt schon die Preseason und dann geht's los mit der NBA-Saison. Also da werden wir uns die Wartezeit versüßen, ab sofort wieder regelmäßig Episoden vom NBA-Fan-Podcast, aber natürlich auch in den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Twitter, könnt ihr immer mal reinschauen, da haue ich ja auch immer diverse Takes raus. Also, jetzt stürzen wir uns aber in unser erstes Thema und das ist die Eurobasket. Und da muss man ja wirklich sagen, ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass das wirklich passiert. Aber Deutschland, ja, das Team Deutschland, die reiten jetzt also auf einer Welle der Euphorie. Vorher gab es ja so ein paar unschöne, ja, Seiten, vor allem vom Verband. Die Kommunikation wurde also zu Recht kritisiert. Ja, Spieler, die da nochmal sich geopfert haben und in der Quali und in der Preseason und in den Vorbereitungsspielen da sich reingehauen haben, die werden dann plötzlich ausgeladen, ist ja aus sportlicher Sicht alles klar, aber dann das in ein bisschen netterer Art und Weise hätte man das verpacken können, also da muss man in Sachen PR und Außendarstellung noch einiges lernen beim DFB. Nichtsdestotrotz, das Team ist jetzt also wirklich sensationell mit 3 Siegen gestartet und ich stehe hier noch gerade jetzt unter dem Eindruck hier, am Sonntag ist das hier der 4. September, ein wirklich legendäres Spiel, anders kann man es nicht sagen, Litauen gegen Deutschland mit einer Double Overtime und letzten Endes 109 zu 107 haben die Deutschen sich durchgesetzt, es ist einfach ein absolut irres Spiel gewesen, wie ich also es selten gesehen habe und ich schaue ja, wie ihr das wisst, seit einigen Jahrzehnten schon Basketball und so ein Spiel, das gibt es wirklich nur alle paar Jahre mal und einfach verrückt und man weiß jetzt natürlich letzten Endes noch nicht, wer jetzt eigentlich denn letzten Endes der Sieger sein wird, denn ja, die Litauer, die haben Protest eingelegt gegen die Wertung des Spiels, denn ja, was war los? Im 3. Quarter war das schon. Da gab es eine Szene, da wurde also Valanciunas, ja der Büffel, der Jonas Valanciunas, uns ja bekannt von den Memphis Grizzlies in der NBA, da haut er ja auch immer die Megaspiele raus, der hat hier in dem Spiel 34 Punkte und 14 Rebounds gemacht, hat sein Team also auf seinen breiten Schultern getragen, ein Plus-Minus von 10 hatte der, also in den 35 Minuten, die er auf dem Feld stand, hat Litauen plus 10 Punkte mehr gemacht als Deutschland, also ein Glück hat er nicht 50 Minuten gespielt oder 40, dann wäre das Spiel schon längst fertig entschieden gewesen. Ja, also der wurde gefoult. Und ja, es hätte auch mal, hätte vielleicht mit viel gutem Willen für Deutschland das als auch als ein Offensivfoul auslegen können. Das hat Gordy Herbert, den deutschen Coach, da so auf die Palme gebracht. Ist eigentlich so eine absolut ruhige, coole Socke. Aber als Coach, da musste natürlich auch mal ein Zeichen setzen. Da ist er ein bisschen ausgeflippt. Hat ja ein technisches Foul bekommen. Und dann, was war? Valanciunas macht also die Freiwürfe, da er gefoult wurde, und er hätte eigentlich noch einen dritten Freiwurf machen müssen, oder vielmehr eigentlich der erste Freiwurf hätte eben das technische Foul sein müssen, dann nur mit Valanciunas und die anderen Leute alle hinter ihm, also keiner zum Rebounden so, weil das ist ja ein technisches Foul, da gibt es ja den Freiwurf und dann geht eigentlich erst das Spiel weiter, da gibt es keinen Rebound, wenn der vorbeigeht. Ja, und was war, die Referees, die haben es vergessen. Ja, mir und den Reportern ist es relativ schnell aufgefallen, aber ja, selbst den Litauern ist es erst nach einer Weile wohl aufgefallen und dann fingen sie an, sich zu beschweren und ja, kurz vor Spielende, das Spiel stand unentschieden, da sah es einen Moment lang so aus, als würden die Referees das noch nachholen lassen, diesen Freiwurf, was also überhaupt nicht geht und was natürlich die deutsche Mannschaft haben auch protestiert dagegen, das geht nicht, das muss sobald der Pfiff gemacht ist, das muss gemacht werden, dieser Freiwurf, sobald der Ball wieder im Spiel ist, ist es zu spät, ja, es ist eine ganz kuriose Szene, es ist halt wirklich bitter auch für Litauen. Ja, wenn man sich überlegt, das Spiel geht zweimal in die Overtime und hättest du dann den Freiwurf da vielleicht getroffen, hättest das Spiel vielleicht gewonnen, aber also andererseits kann man so auch nicht denken, das ist ja eine Milchmädchenrechnung, das war schon im 3. Quarter und es gibt so viele Plays, die so ein Spiel entscheiden. Ich kann mir das also auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass also da Litauens Protest irgendwie da stattgegeben wird. Ich denke, die Wertung des Spiels, die wird bleiben und man muss ja auch sagen, fair and square, Deutschland hat das gewonnen, die Litauer hatten ja alle Chancen noch, das war ja noch über ein Quarter zu spielen, es gab zweimal Overtime, sie hätten das Spiel gewinnen können, sportlich fair and square, muss man sagen, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da sich noch was ändert an der Wertung dieses Spiels, aber es ist natürlich so ein kleiner, ja, bitterer Nachgeschmack in einem wirklich absolut sensationellen Spiel. Man kann es also anders überhaupt nicht beschreiben. Ja, was war los? Die Deutschen, die waren ja bisher in ihren Matches immer nie ein bisschen schlafmützig ins Spiel gekommen. Die waren gleich heiß, die führten eigentlich, ja, 45-41 zur Pause. Wer hatte da den größten Anteil daran? Ja, unser Mann aus Orlando, Franz Wagner, der hat ein fantastisches Spiel gemacht. Stand letzten Endes 40 der 50 Minuten auf dem Court. 32 Punkte hat er gemacht, 12 von 20 aus dem Feld, 60% sind das, absolut irre. Und dann aber hat er auch noch 4 von 7 Dreiern reingemacht, teilweise richtig tiefe Dinger. Ja, hat also 57% Dreier getroffen in dem Spiel, 4 von 4 Freiwürfen, dazu noch 8 Rebounds, 2 Assists. Ja, 4 Fouls hat er auch gehabt in so einem langen Spiel, kann schon mal sein. Noch ein Steal, 2 Blocks. etliche Szenen defensiv, in denen er wirklich nochmal ganz schön gezeigt hat, wie ein krasses Talent er ist. Er ist das größte Talent in Deutschland seit langer Zeit. Er hat das Potenzial, wirklich ein Star oder ein Superstar sogar zu werden. Das hat er einfach gezeigt hier. Man muss wirklich sagen, im ganzen Turnier spielt er schon ganz gut. Also im ersten Spiel gegen Frankreich, ja, da kam er nicht so gut rein. Da hat er nur 8 Punkte gemacht. Aber auch da nicht schlecht gespielt, aber seine Rolle jetzt eben so, also zwangsläufig, der hat so viele Skills, was der für Aktionen hat, also zwangsläufig jetzt seine Rolle größer geworden. Dann war es gegen Bosnien, hat er schon 18 Punkte gemacht, auch bei Superquoten aus dem Feld, aber jetzt eben den Vogel abgeschossen hier in Spiel 3 mit diesen 32 Punkten, unglaublich, und er steht jetzt wirklich im Turnier, muss man sagen, bei 55% Field Goals und auch 6 von 12 Dreiern hat er gemacht im Turnier bisher, 50%, und auch alle 8 von 8 Freiwürfen getroffen, also da muss man sagen, Hut ab, Chapeau, Franz Wagner, sensationell, aber auch zwei andere, die haben ja in der Crunch-Time hier wirklich geliefert. Zum einen, ja, Dennis Schröder, sein Wurf fällt überhaupt noch nicht, muss man sagen, das ganze Turnier, er steht nur bei 34% aus dem Feld und sogar nur bei 15% von der Dreierlinie, nur 3 von 19 Dreiern hat er getroffen, aber hat also auch jetzt in den 3 Spielen 12 Freiwürfe gezogen, 11 davon getroffen, und vor allem die Assists können sich sehen lassen, in den 3 Spielen 22 Assists, also ein guter Wert, ja, mit 7,3 Assists ist er auch einer der Top-Assistgeber bei dem Turnier, ja, und er ist der in der Crunch-Time dann doch nochmal mit seinem Drive zum Korb da selber attackiert oder eben auch, ja, Lücken aufreißt. Und also im ersten Spiel gegen Frankreich waren es schon 5 Assists und jetzt in den letzten beiden 9 und 8 Assists, also richtig, richtig stark, auch wenn der Wurf noch gar nicht fällt, aber das ist ja, das gibt uns ja nochmal Hoffnung, weil eigentlich muss er irgendwann, er ist jetzt natürlich kein super Dreierschütze, aber dass der bei 15-16% jetzt stehen bleibt, das kann man eigentlich auch nicht erwarten, das müsste eigentlich doch schon in die Richtung 30% hochgehen, und dann wäre das ja schon mal doppelt so gut. Also das wäre natürlich ein dickes Ding, und vor allem in der Crunch-Time jetzt gegen Litauen hat er wirklich dann nochmal übernommen, hat da richtig heiß aufgedreht, nochmal wirklich in der Crunch-Time, hat ein paar heiße Tänzchen hingelegt und hat gezeigt, ich bin da, ich hab die Eier, auch wenn ich mal nicht treffe, ich ziehe zum Korb immer und immer wieder. Ja, es war natürlich ein bisschen schade, weil sie da konnten natürlich dann die Litauer wirklich absinken, ja, konnten ihn völlig frei da stehen lassen von der Dreierlinie, er hat dann immer wieder mal auch geworfen, ja, hat er dann 2 von 10 Dreiern gemacht in dem Spiel, aber ja, das ist natürlich sehr, sehr ausbaufähig, aber wer mich ja wirklich jetzt nochmal beeindruckt hat, ist der Maodolo, ja, ich schaue jetzt nicht so viel europäischen Basketball, bin nicht so ein Experte dafür wie in Sachen NBA, aber das finde ich wirklich beeindruckend. Ich habe das ja so mit dem Auge verfolgt, was er da in der Euroleague teilweise abreißt, und sein Stepback-Dreier, der ist mir also auch nicht unbekannt, aber dass er hier das auf so einem hohen Niveau da wirklich abliefern kann und auch heute jetzt in dem Match, er hat ja dann also in der zweiten Overtime, also es war natürlich eine fantastische Teamleistung, alle haben da beigetragen, aber also die absoluten Dagger, die kamen dann die 2 Dreier in der zweiten Overtime von Maodolo, der also auch 4 von 8 Dreier gemacht hat in dem Spiel, 21 Punkte und also wirklich alles selber kreiert da im Pick and Roll, nimmt er die Dreier, greift den Korb an. Also richtig, richtig stark, das hätte ich ihm also auf diesem Eurobasket-Niveau, ist dann schon nochmal was anderes als in der Euroleague, nicht zugetraut. Ja, und er hat also im Turnier, steht er auch bei wirklich guten 13 Punkten, ja, im ersten Spiel, da hat er 13 gemacht, genau sein Schnitt, im zweiten Spiel gegen Bosnien, ja, da war er so ein bisschen, ja, hat er auch nur 20 Minuten gespielt, ja, da kam er nicht so wirklich zum Einsatz, aber jetzt eben in diesem sensationellen Spiel gegen Litauen, da hat er 21 Punkte gemacht, hat sich also wirklich nicht lumpen lassen, ja, aber über allen thront natürlich Franz Wagner, der im zweiten Quarter da wirklich Feuer gefangen hat, und es war also ein Schlagabtausch, auch die Litauer, wirklich, es ist nicht zu fassen, es ist wirklich hier eine Todesgruppe, muss man sagen, die deutsche Gruppe, die haben jetzt 3 Niederlagen, sind so gut wie raus, und das mit Sabonis und also Valanciunas oder auch ein Kuzminskas, den sie da haben, oder ein Grigonis, sind alles gute Leute, die auch richtig aufgetrumpft haben heute, das war ein richtiger Battle, also wer es nicht gesehen hat, schaut euch das Spiel nochmal an im Real Life. Live oder ja in der Zusammenfassung wenigstens bei Magenta Sport gibt es das ja alle Spiele der deutschen Mannschaft kostenlos, muss man sich da nur die App holen. Muss ich gar nicht das kaufen. Also das ist schon wirklich allerfeinstes, was da gespielt wird und von Deutschland wirklich sensationell. Ich habe das ja vor dem Turnier gesagt, wenn die eine Chance haben wollen auf eine Medaille, dann muss aber auch von Anfang an richtig gut laufen und das tut es, ja, denn im ersten Spiel, da hat man ja gleich einen der Mitfavoriten, Frankreich, 76-63 deutlich geschlagen, hat auch alle Quarter außer das letzte für sich entschieden, ja, also trotz Fournier, der hat in dem Spiel nur 7 Punkte gemacht, also starke Defense der Deutschen, wirklich, und auch ein Rudy Gobert, ja, 11 Punkte, 12 Rebounds, aber hat eigentlich kein gutes Spiel gemacht, und da muss man sagen, in dem Spiel, da ist keiner so richtig rausgeragt, da haben alle gut gespielt, Giffey 13 Punkte, Baudolo 13 Punkte, ja, Theis 8 Punkte, Schröder 11 Punkte, Thiemann 14 Punkte, der war da heiß in dem Spiel, hat da wirklich gut getroffen, ja, und da hat man wirklich, da war es, also bis zur Halbzeit war es eng, und dann aber zogen die Deutschen davor 19-12 im dritten Quarter, und das war also so, da funktionierte alles, ja, das war so das Spiel, da funktionierte alles. Ja, man war von Beginn an gut drauf. Ganz anders sah es dann aus im zweiten Spiel gegen Bosnien, dass man da dann auch mit 92-82 gewann. Aber da lag man mit 2-9 zurück. Zur Halbzeit auch mit 42-47 lag man also doch zurück. Mit 5 Punkten, aber auch da im dritten Quarter aufgedreht. Das war dann mehr so das Kampfspiel. Ja, das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina, muss man wirklich sagen. Das war also schon da. Franz Wagner mit 18 Punkten, Schröder auch mit 18 Punkten, 9 Assists. Das war so das Kampfspiel. Ja, und jetzt also wirklich die Reifeprüfung da mehrfach in der Overtime, sich da durchzusetzen. Also à la Bonheur und wirklich Hut ab von der deutschen Mannschaft, was sie da bisher leisten, und ja, vielleicht ist ja sogar die Chance da für eine Medaille, aber dann ist natürlich die entscheidenden Spiele sind im Achtelfinale und im Viertelfinale. Jetzt geht's ja dann aber erstmal weiter für die Deutschen am Dienstag, 20.30 Uhr gegen die Slowenen mit Luka Doncic, und dann ist noch Ungarn da, das sollte man auf jeden Fall gewinnen, das Spiel, so ist also dann das Spiel gegen Slowenien, Deutschland-Slowenien, da geht's um den Gruppensieg, das wäre natürlich fantastisch für die Deutschen, wenn sie sich da den Sieg holen könnten, weil dann hat man, ja, spielt man als Nummer 1 gegen die Nummer 4 aus einer anderen Gruppe und hat da einen vermeintlich leichten Gegner, wobei es dann so leichte Gegner gar nicht mehr gibt bei der Eurobasket, denn ja, es haben auch viele andere Teams schon gute Spiele gezeigt, als da wären. Zum einen ja einer der absoluten Top-Favoriten auf den Titel. Ja, für mich die absoluten Top-Favoriten insgesamt sind, also auf 1 sehe ich Serbien, die sind so stark. Auf 2 die Slowenen, die Titelverteidiger. Und mein dritter Top-Favorit, das sind eben die Griechen. Ja, und die haben es also wirklich bisher auch gut gemacht. Denn ja, sie haben 2 schwere, knappe Spiele gehabt zum Auftakt. Zum einen 89-85 gegen Kroatien. Da war es wirklich lange Zeit sehr, sehr knapp. Und ja, man führte eigentlich zur Halbzeit relativ deutlich. Und dann aber im dritten Quarter liefen die Kroaten heiß. Und auch das vierte Quarter konnten sie für sich entscheiden. Aber die Griechen brachten dann ja um Giannis Antetokounmpo, der in dem Spiel also auch super glänzte, wie immer natürlich gewohnt, aus der NBA. 27 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists, führte sein Team in allen Kategorien an. Ja, also war jetzt nicht das überzeugendste Spiel, aber eben dann doch gewonnen. Und auch gegen die Italiener, ja, ein durchaus gefährlicher Gegner, haben sich die Griechen also auch knapp, aber verdient mit 85-81 durchgesetzt. Auch da Giannis mit 25 Punkten, 11 Rebounds führte er sein Team an, und auch da war es eine knappe Kiste, ja, und man lag sogar zwischenzeitlich zurück. Aber dann war es das dritte Quarter, da setzte man sich ein bisschen ab und brachte das dann über die Zeit. Es war jetzt noch nicht ganz beeindruckend von Griechenland. Ja, man muss sagen, es ist bisher auch ein bisschen eindimensional. Also vor allem Yannis und Tyler Dorsey, der trumpft also richtig auf. Da muss man sagen, die liegen auf Platz 2 und 3, diese beiden Griechen hier von den Punkten pro Spiel. Yannis mit 26, Dorsey mit 25. Ja, ein eingebürgerter Amerikaner auch ist das. Und also das Spiel, die ist ein bisschen eindimensional. Da müssen die anderen griechischen Spieler mal noch ein bisschen in die Gänge kommen, aber ja, die Griechen haben es eigentlich schon geschafft, weil jetzt die ersten zwei starken Gegner haben sie aus dem Feld geräumt. Jetzt spielen sie nur noch gegen Großbritannien, Griechenland, Estland. Also da ist davon auszugehen, dass sie mit 5 Siegen da locker durch die Gruppe marschieren, und die haben dann also auch noch Spielraum nach oben. Vor allem also auch Giannis, der hat zwar gute Werte auflegt, jetzt im Schnitt 26 Punkte, 11 Rebounds, 4,5 Assists. Das klingt ja nach super Zahlen, aber ja, es sind auch super Zahlen. Aber für ihn hat er doch etwas enttäuschende, ja, nur 43% Field Goals, nur 17 von 39, vor allem nur einen von 9 Dreiern getroffen, aber eben auch 17 von 20 Freiwürfen. Also muss man schon sagen, sind natürlich die gewohnt starken Werte, die man kennt von Giannis. Das ist natürlich ganz klar, ja, und dann aber für mich der absolute Top-Favorit, Serbien. Die waren bisher also überhaupt noch nicht gefordert, die haben also leicht und locker die Tschechen geschlagen. Und also auch die Niederlande haben sie sehr, sehr deutlich bezwungen. Also das sind überhaupt keine Gegner für die Serben, ist klar. Aber ja, einfach, wie das so läuft, das ist schon so eine richtig gut geölte Maschine. Morgen spielen sie dann gegen Finnland, dann ein etwas stärkerer Gegner. Aber auch die, denke ich, werden Serbien genauso wenig wie Israel da in große Bedrängnis bringen. Die spielen dann doch in der Vorrunde in der Liga für sich. Dann haben sie noch Polen. Also das sind so die etwas leichteren Gruppen, muss man sagen. Die deutsche Gruppe ist also echt die härteste Gruppe, finde ich, bei diesem Turnier, muss man sagen. Denn auch die Gruppe A mit Spanien, Türkei, ja, Belgien ist jetzt nicht so stark wie die deutsche Gruppe. Einfach mit Slowenien, Frankreich, Litauen und Bosnien. Ja, Ungarn fällt natürlich da total raus. Aber das ist also, sagen auch alle Experten, mit Abstand die stärkste Gruppe, muss man wirklich sagen. Ja, und da ist es also doch für Serbien, ja, die cruisen halt da durch die Vorrunde, machen sich da ein bisschen gemütlich, ja, und also auch ein Nikola Jokic, der hält sich noch vornehm zurück, der macht da mal so 18 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assists, ja, aber das ist einfach eine gut geölte Maschine da bei den Serben, ja, der Micic, der macht da die Assists, haut da raus, ja, spielt richtig gutes Turnier bisher, der Vasilije Micic, und das ist auch ein, ja, sehr erfahrener, vielseitiger Spieler, 14 Punkte, 9 Assists hat er bisher im Schnitt hier jetzt in dem Turnier gemacht, ja, und dann haben sie ja noch Nedovic, Lucic, wie sie alle heißen, also, und die sind natürlich heiß, die Serben, die wollen ja die letztjährige Finalniederlage vergessen machen, ja, gegen die Slowenen, ja, die Slowenen, die sind ja in der deutschen Gruppe bisher auch leicht und locker sind sie gestartet, ja, was heißt leicht und locker, im ersten Spiel, da war es ein bisschen knapp, 92-85 gegen Litauen, da mussten sie doch schon zeigen, was sie drauf haben, konnten auch erst in der Crunch-Time eigentlich sich so wirklich absetzen, und ja, aber da ist es eben, also Mike Topi, der ja auch eingebürgert ist, mit 24 Punkten in dem Spiel sogar Topscorer war, ja, Doncic, sein Wurf fällt noch nicht so bisher beim Turnier, aber man merkt auch, der spielt noch nicht so ganz mit Full Power, ja, Sam hat er nur 14 Punkte, 10 Rebounds, 6 Assists, also für ihn ja fast enttäuschende Werte, ja, bisher im Turnier steht er auch nur bei 17 Punkten, 6,5 Rebounds, 8,5 Assists, also in Anführungszeichen nur, ne, und jetzt läuft hier gerade aktuell noch das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina, ja, da haben sich ja die Deutschen auch schwer getan und auch die Slowenien, bisher ausgeglichenes Spiel, aber denke ich, die werden sich da schon durchsetzen, sodass halt am Dienstag dann die Entscheidung fällt über den Gruppensieg, da die Slowenen sich, glaube ich, dann sonst auch in der Gruppe schadlos halten, also gerade gegen Ungarn, da hat es noch... sagen, ja. Also das war, ist natürlich kein Gegner für die Slowenen. Ja, da sind die Bosnier um Jusuf Nurkić schon ein anderes Kaliber. Also es ist einiges geboten, ihr merkt, bei der Eurobasket. Ja, und vor allem dann, wenn es in die K.O.-Phase geht, da wird es dann richtig, richtig spannend. Und da kommen dann eben die Top-Teams und ja, viele, meine drei Top-Favoriten eben Serbien, Griechenland, Slowenien. Ich denke auch die Franzosen, die ja mit der Niederlage gegen Deutschland gestartet sind, dann aber doch im zweiten Spiel sich knapp durchsetzen konnten. Die sollte man nicht rauszählen. Ja, die Spanier sind also die nicht mehr so stark wie früher. Ist vielleicht eine Chance für Deutschland eben auch das auszunutzen und da reinzustoßen. Die Franzosen hat man geschlagen. Die Spanier sind nicht mehr so stark wie früher. Die Goldene Generation ist weg. Die neue, ja, ist noch nicht ganz so gut oder wird wahrscheinlich auch nicht ganz so gut. Und die haben sich halt schon richtig blamiert. Die haben also mit 73-83 gegen Belgien verloren. Ja, in einer wirklich leichten Gruppe. Eigentlich hatten sie leicht gewonnen, also die Spanier. Und dann wirklich völlig unterschätzt, die Belgier in der Crunch-Time. Total verkrampft. Und die Belgier haben also da diese Chance genutzt, die stolzen Spanier mal zu schlagen. Also die erste richtig große Überraschung des Turniers, die gab es jetzt also auch schon. So, damit kommen wir doch nochmal zurück zur geilsten Liga der Welt, die NBA. Ja, die Offseason, ja, sie begann ja richtig munter. Ich habe ja drüber schon berichtet hier mit meinen Gästen. Das fing ja direkt munter an, ja, also da haben ja die Timberwolves haben sich Rudy Gobert geholt für 3 First-Round-Picks und noch ein paar andere Pick-Swaps dazu und einen Haufen Roleplayer. Und dann ging DeJounte Murray nach Atlanta, formt da jetzt mit Trae Young den DeJounte Backcourt. Auch das für 3 First-Rounder. Einer immerhin Top 16 geschützt, nämlich der von den Hornets. Und dann noch ein Pick-Swap 2026. Also die Draft-Picks, die gehen weg wie nix hier. Ja, ist ein bisschen so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Jetzt im Moment die NBA, die einen machen ihren Rebuild und die anderen hauen alles raus fürs Hier und Jetzt. Ja, dann ging natürlich noch Jalen Brunson etwas überraschend zu den New York Knicks. Es bahnte sich ja dann aber an. Ein herber Verlust für die Dallas Mavericks. Ja, die Celtics holten sich Brockton. Die Blazers holten sich Jeremy Grant, dann Ayton blieb bei den Suns. Ja, noch ein Haufen Vertragsverlängerung kam dazu, haben wir ja alles berichtet. Ja, und dann aber war so ein bisschen tote Hose. Ich habe da im Urlaub immer ein bisschen geguckt am Handy. Aber außer Kevin Durant und Kyrie Irving Gerüchten war da nicht viel und eben Donovan Mitchell, zu dem kommen wir gleich noch. Ja, und diese Posse, also mit Kyrie Irving und Kevin Durant, also dieses Ultimatum, was er da gestellt hat, ich finde es unglaublich, man hat wirklich alles da getan für ihn in Brooklyn. Natürlich lief es total schlecht, natürlich hat man im Frontcourt nicht die besten Spieler bekommen und auch mit Simmons, das hat noch nicht funktioniert, aber mal ehrlich gesagt, in dem Kader hat er eigentlich die besten Chancen, weil jedes Team, was ihn aufnimmt, hätte seinen halben Kader wegtraden müssen, also es gab eigentlich kaum Möglichkeiten da für ihn und er ist auch nicht mehr der Allerjüngste und ja, jetzt bleibt er in Brooklyn, das wird natürlich ziemlich, ja, eine ziemlich peinliche Saison beginnen da im Trainingslager, wenn sie da plötzlich wieder angeschlappt kommen und er hat noch die Entlassung vom Trainer und vom Manager gefordert und jetzt sind die noch alle da. Also das wird sehr interessant zu beobachten sein, wie die da sich verhalten. Die beiden Superstars, Kyrie Irving und Kevin Durant, haben sich da meiner Meinung nach nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ich kann es zwar irgendwo verstehen, dass er sagt, ich will da jetzt weg, es hat nicht geklappt, aber ja, irgendwie sympathisch ist doch nochmal was anderes auf dem Basketballfeld. Da ist er über alle Zweifel erhaben, aber ja, im echten Leben, naja. Wollen wir mal nicht weiter drauf eingehen. Ja, und dann gucke ich da tagelang, gucken wir alle immer mal am Handy, selbst am Traumstrand in den Philippinen auf der Insel habe ich mich immer mal an den Kiosk begeben, nur da gibt's Internet und gucke und nichts passiert. Und dann, ja, wie es so ist, sitze ich im Flieger 16 Stunden, 18 Stunden nach Hause mit Umsteigen und was nicht alles. noch etliche Stunden mehr. Ja, und dann steige ich aus dem Flieger, sehe ich hier, der Deal ist passiert und es ist Donovan Mitchell zu den New York Knicks. Ha! Hätte man gedacht. Die haben auch ultra viel angeboten. Ja, also finde ich viel zu viel. RJ Barrett und einen Haufen Picks und was nicht alles. Und noch weitere junge Spieler. Also kann ich nicht ganz verstehen. Natürlich ist Donovan Mitchell, Spider Mitchell, ein fantastischer Offensivspieler, ein Superstar, ja, aber einen RJ Barrett dafür wegzugeben, der in ein paar Jahren vielleicht sogar besser sein könnte oder ähnlich gut, ist auch ein 20-Punkte-Scorer, das habe ich nicht ganz verstanden. Das, glaube ich, ist für die Knicks vielleicht sogar ganz gut, auf lange Sicht schon ganz gut, denn Brunson schon auch einen kleinen Guard, der keine Defense spielt, wenn du da noch Mitchell dazu holst, der zwar eigentlich ein guter Defender sein könnte, der uns ja als guter Defender angekündigt wurde, es aber bisher überhaupt noch nicht war. Und dann natürlich mit Brunson in der Kombination und auch jetzt nicht so einer fantastischen Rim Protection, da ist das natürlich fraglich, ob das so erfolgreich ist. Also sehr, sehr interessant. Ja, jetzt waren es dann eben nicht die Knicks. Ja, also es ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig. Man hat da Leon Rose, der war früher Spielerberater, der holt dann da sich den Brunson, also seinen Vater, ja, um dann da persönlichen Kontakt herzustellen. Was für ein toller Typ er ist. Er hat Kontakte in der gesamten Liga, er wird die Knicks da Spieler bringen und dies und das. Ja, und aber eigentlich haben sie überhaupt keinen Spieler geholt und auch jetzt hat man in die Röhre geschaut, man hat vielleicht ein bisschen zu lange gepokert, und hat dann ja, wollte halt ein bisschen weniger geben, ist ja auch zu verstehen, aber ja, man hat sich dann vielleicht ein bisschen verzockt und plötzlich so unter der Hand, auch sensationell, man hat nichts darüber erfahren im Vorfeld, bis Woj dann diese Bombe wieder droppte, die Woj-Bomb von Adrian Wojnarowski, der ja da immer die Kontakte hatte, aber vorher ist nichts rausgesickert, niemand wusste was, total überraschend, die Cleveland Cavaliers holen sich in einem, ja wie ich finde, guten Deal, holen sie sich also Donovan Mitchell. Also, wie sieht der Deal aus? Ja, also die Cavs bekommen Donovan Mitchell, das ist schon mal klar. Und die Jazz, die bekommen aber einiges. Zum einen nämlich Colin Sexton, der war ja Restricted Free Agents, der unterschreibt also jetzt für 4 Jahre 72 Millionen bei den Utah Jazz. Dann Lauri Markkanen bekommen sie dazu und den 2022er, war es Nummer 15, 16 Pick, Ochai Agbaji auch noch. Und jetzt kommt's, dem ich die ganzen Picks und Pick-Swaps. 2025 ein First-Round-Pick, 2026 ein Pick-Swap, also man kann den Pick dann sich den besseren aussuchen. 2027 ein First-Round-Pick, 2028 nochmal ein Pick-Swap und 2029 auch nochmal ein First-Round-Pick. Also einiges, was die Utah Jazz da bekommen. Ja, wie werde ich den Deal bewerten? Aus Sicht der Utah Jazz zum einen. Ja, in Utah stehen ja die Zeichen ganz klar auf Rebuild. Ja, Danny Ainge treibt den da konsequent voran, wie wir ihn halt kennen, den Trader Danny. Ja, da haben sie ja schon einen Haufen Picks erhalten für Rudy Gobert. Da haben sie ja Beasley, Beverly, der ist schon wieder weg, Jared Vanderbilt, Bolmaro, Walker Kessler. Ja, und drei First-Round-Picks von den Minnesota Timberwolves, noch einen Top-5-Geschützten 2029 und ein Pick-Swap 2026 und drei Ungeschützte 2023, 25 und 27. Und jetzt bekommen sie also auch nochmal etliche, eben auch 2025, 27, 29 und dann noch die Swaps. Also sie haben ganz, ganz viele Picks, aber für beide Picks gilt eigentlich, muss man sagen, ja, also zumindest die 2023 und 25er Picks, sowohl von den Timberwolves als auch von den Cavs, die werden nicht allzu hoch sein, weil ja eben die Timberwolves, die haben ja also Gobert noch 4 Jahre unter Vertrag, Towns haben sie und sie haben Anthony Edwards, also die ja, sind jetzt vielleicht kein Contender, das muss man mal abwarten, aber das werden ein ganz gutes Team sein. Da wird das kein Lottery-Pick schon mal sein. 2025, 27, ja, 29, da sieht es dann vielleicht ein bisschen besser aus. Ja, und bei den Cavs jetzt eigentlich auch genauso. Also 2025, da werden die gut sein. Und auch 2027 sollten die eigentlich gut sein. 2028, 29, naja, da soll es dann besser werden. Man kann die ja dann auch immer wieder traden die Picks mit Paketen und so. Ja, also das sind schon gute Picks, die die Jazz da bekommen, vor allem ganz viele. Also das heißt, in ein paar Jahren, da werden eigentlich nur noch die Jazz und die Thunder draften in der ersten Runde. Die haben ja so viele Picks jetzt schon angehäuft. Dann finde ich einen ganz guten Deal, dass man eben Colin Sexton bekommt. Der ist ja noch jung, ist ein Bucket-Getter. Ich sehe ihn eigentlich eher als einen Bankspieler, aber er ist noch jung, er kann sich verbessern und für 4 Jahre 72 Millionen ist ein sehr, sehr vernünftiger Vertrag. Vor allem, wenn man bedenkt, dass 2025 die Gehälter absolut explodieren werden. Das haben viele, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Schirm. Da gibt es einen neuen TV-Deal und da werden die Verträge explodieren. Ja, und mit Ochai Agbaji hat man ja auch jetzt quasi nochmal einen 2022er First-Round-Pick bekommen. Junger, vielversprechender Wing, von dem ich sehr, sehr viel halte. Habe ihn auch sogar ein Stück höher gehabt bei mir in der Draft-Vorschau. Und mit Lauri Markkanen hat man halt einen Roleplayer. Naja, ich finde ihn ganz gut. Er ist ein guter Schütze von außen. Defensiv ist er halt anfällig. Ja, was ist ein guter Roleplayer? Dem kann man weiter traden oder eben behalten. Ja, und aber am wichtigsten ist es ja, man will einfach jetzt bei den Jazz tanken. Man will den Nummer 1 Pick, Wembanyama oder Scoot Henderson ist da, die Thompson-Brüder. Also da sind gute, sehr, sehr gute Leute. Und ich denke, in Utah, da schielt man auf Wembanyama. Und dann hat man da schon seinen Franchise-Player vielleicht für die Zukunft, hat einen Haufen Picks, hat noch mit Colin Sexton also einen guten Mann geholt. Ja, wie gut der Deal ist, das kann man erst sagen, wenn man jetzt dann sieht, was die Picks bringen. So würde ich den Deal also aus Utah Jazz Sicht schon ganz gut sehen. Ich hätte, glaube ich, doch lieber die Knicks-Picks gehabt. Nichts gegen die Utah, gegen die New York Knicks. Ich mag die Franchise sehr, nicht sauer werden, liebe Knicks-Freunde. Aber ja, die sind dann doch wahrscheinlich... Da ist die Chance größer, dass es ein Lottery-Pick wird. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ja, die Knicks sind ja doch öfter nicht in den Playoffs, als dass sie in den Playoffs sind. Ja, in den letzten Jahrzehnten, muss man einfach so sagen. Ja, ich würde den Deal also aber doch gut bewerten. Also vielleicht eine 2, wenn man eine Schulnote nimmt, für die Utah Jazz. Ja, für die Cleveland Cavaliers, da würde ich den Deal sogar mit einer 1 bewerten. Also man gibt natürlich relativ viel ab. Colin Sexton ist natürlich ein junges Talent, man war aber natürlich nicht, man will ihn nicht unbedingt, wollte ihn nicht unbedingt behalten. Er hat sich letzte Saison verletzt. Eigentlich dachte man, ja, der Backcourt der Zukunft, das ist Colin Sexton und Darius Garland. Ja, aber jetzt muss man sagen, Darius Garland hat sich jetzt so gut entwickelt, dass so eine Entwicklung ist nicht mehr zu sehen eigentlich bei Colin Sexton. Er ist ein Bucket-Getter, das kann er. Er ist aber kein Playmaker. Ja, und Garland ist beides und in beiden auch besser, viel besser, denke ich. Und ja, da hatte man sich ja dann schon ein bisschen Sorgen gemacht gegen Ende der letzten Saison. Kommt der Colin Sexton, sorgt das wieder für Unruhe. Der hatte einfach eine große Rolle, fordert er die wieder, blockiert man halt eben den Garland. Ja, also ich denke, das ist, man wollte ihn loswerden und jetzt hat man viel gekriegt, kann man ihn da reinpacken. Man hat Donovan Mitchell jetzt bekommen, klar, also die Picks tun natürlich weh, aber man muss sagen, die Cleveland Cavaliers, die haben ihren Squad jetzt parat. Die haben ihren Backcourt, Darius Garland, Donovan Mitchell, das sind zwei Bucket-Getter, die können ihren Wurf kreieren, die sind offensiv mit das Beste, was die Liga zu bieten hat im Backcourt. Klar, vor allem Darius Garland, der ist klein, der ist nicht so athletisch, er ist, hat zwar einen schnellen Antritt und so, aber in der Defense, er wird nie ein guter Defender werden. Machen wir uns nichts vor. Aktuell ist er einer der schlechtesten Defender der Liga. Donovan Mitchell, da sieht's anders aus. Er ist zwar klein, aber hat eigentlich schon die Anlagen, ist ein bisschen bulliger. Er kann eigentlich auch ein ordentlicher Verteidiger werden. Der große Vorteil eben bei den Cleveland Cavaliers, und deswegen haben das auch einige so als so eine geheime Destination gesehen für Donovan Mitchell. Der große Vorteil ist, dass eben die Cleveland Cavaliers ja mit Mobley und Jared Allen zwei super Rim-Defender haben. Ja, also wenn da die Gegner halt an Mitchell und an Garland vorbeigehen, ist es nicht ganz so schlimm wie bei anderen Teams, weil da warten dann eben Jared Allen und eben Evan Mobley, der ja eine fantastische defensive Saison schon letzte Saison gespielt hat als Rookie, der also noch besser werden müsste, und Jared Allen ist sowieso ein super Defender, und das sind auch ganz andere Defender als in Utah, eben der Rudy Gobert, da spielte man die Drop Coverage, der kann nicht so rausswitchen auf dem Flügel gegen die schnellen Spieler auf dem Flügel, kann er nicht verteidigen, da sieht es eben ganz anders aus bei Mobley und Allen, die das können. Und vor allem denke ich, die Starting Five dann komplettieren bei den Cleveland Cavaliers. Ja, die wird dann Isaac Okoro. Und der ist halt ein absoluter Edelverteidiger. Ja, also da hat man dann wirklich drei gute Verteidiger und zwei absolute Offensivspezialisten. Ich denke, das ist eine richtig gute Mischung. Das ist sehr, sehr gut ausbalanciert. Das finde ich wohl überlegt von den Cleveland Cavaliers. Und das Beste ist, sie haben ja also Mobley noch ein paar Jahre sicher, den haben sie ja letzte Saison gedraftet. Dann haben sie Jared Allen auf etliche Jahre verlängert, Garland verlängert und sie haben damit ihren Kern, sie haben ihren Kern fest, sie haben Ricky Rubio zurückgeholt, das war No-Brainer, der hat sich zwar verletzt, aber wie er gespielt hat letzte Saison, war fantastisch, so gut wird er nicht immer spielen können, aber es ist ein No-Brainer, dass man den wiederholt, es ist einfach ein guter Mann. Ja, und man hat also jetzt natürlich mit Markkanen da diesen dritten Big Man abgegeben. Das war in der Regular Season sehr erfolgreich. Ja, in Playoffs ist die Frage, wenn Teams sich drauf einstellen können, ja, ist es gar nicht mal so gut. Jetzt hat man Okoro, der ist zwar offensiv sehr, sehr limitiert, der ist jetzt nicht der Free-and-D-Guy, den man sich da idealerweise noch wünschen würde in diesem Team, aber man muss sagen, er ist halt ein Edel-Defender und du hast jetzt eigentlich vier Spieler, die wirklich gut scoren können. Mitchell und Garland sowieso haben eine unheimliche Firepower, einer der besten offensiven Backcourts überhaupt, ja, und dann hat man also einen Mobley, der zwar noch nicht so gut in der Midrange und im Dreier ist, aber an sich einen schönen Wurf hat, der auch ein Playmaker ist, der kann den dritten Playmaker dir machen, du hast Jared Allen, der ist einer der besten Rimrunner in der Liga. Der hat jetzt sogar einen Hookshot sich draufgepackt, der hat hier und da mal einen Floater und zarte Ansätze in der Midrange gezeigt. Der kann also auch offensiv durchaus vielseitig sein. Man kann unheimlich viel switchen. Ja, und dann ist es, wenn man halt den fünften Mann dann Isaac Okoro hat, wenn der dann nicht so viel scoren kann. Na gut, sei es drum, fällt es nicht so ins Gewicht. Also für Isaac Okoro ist das, glaube ich, eine super Sache. Und das löst eben dieses Hauptproblem der Cavs. Man hatte zwar mit Markkanen einen guten Wing-Offensivspieler, der aber überhaupt nicht verteidigen kann. Und mit Okoro hatte man einen, der offensiv nichts bringt und aber gut verteidigt. Ja, und jetzt hat man dieses Problem behoben. Man hat Markkanen weggegeben. Man hat Okoro, ist jetzt halt mal halt sich für den Defensivmann entschieden. Aber es fällt jetzt nicht mehr so ins Gewicht, einfach weil man so viel Offense haben müsste. Und vor allem auch Darius Garland wird sich super freuen, denn ja, auf ihm war die gesamte Scoring-Last in der Crunch-Time, in knappen Spielen, im Play-In-Tournament auch. Da alles musste er kreieren, selber scoren, den Korb angreifen, das kann er ja sehr gut. Auch Mitchell kann das ja sehr gut, also das ist ein richtig krasser Two-Man-Punch. Und vor allem ist jetzt nicht mehr diese gesamte Last auf den Schultern von Darius Garland in der Crunch-Time. Denn auch ein Mitchell, der hat ja schon in den Playoffs die 40-Punkte-Spiele rausgehauen wie nichts. Und auch Mobley, der wird sich ja noch steigern, also das ist ein ganz, ganz spannendes Team und das Beste ist also, was mir am besten gefällt in Cleveland, ist, man hat ja jetzt auf 4-5 Jahre eigentlich dieses Team, die sind alle noch jung, die können sich alle noch verbessern, auch ein Jared Allen, der wird noch die Midrange, denke ich, sich draufpacken, ein Dreier glaube ich eher nicht. Ja, aber man hat wirklich da sehr, sehr viel intrinsisches Wachstum und ja, man hat viel abgegeben. Was ist so der Ausblick diese Saison? Normalerweise wäre das fast schon ein Contender, das Team. Sie sind allerdings erstens sehr, sehr jung und zweitens, ja, der Osten, der ist stark wie nie. Da sind die Bucks, die Celtics und wie sie alle heißen, da werden wir ja uns in den nächsten Folgen damit beschäftigen. Ich denke aber, die Cleveland Cavaliers bei weiterhin guter Entwicklung, wenn das so einigermaßen funktioniert, wie wir uns und vor allem in Ohio die Leute sich das vorstellen, dann müsste das ein sicheres Playoff-Team sein. Ja, Platz 5, Platz 6, das müssten sie schaffen. Wenn es dann nur 7, 8, 9, 10 wird, wäre es etwas enttäuschend, aber auch nicht weiter schlimm. Man ist jung, man hat jetzt da seinen Kader sich festgelegt, man kann sich jetzt eingrooven, man hat die nächsten Jahre diese Spieler fest und man wird sich immer weiter steigern. Und wenn man diese Saison Playoff-Platz sich holt und in der ersten Runde rausfliegt, sei es drum, ja, man hat dann wertvolle Erfahrungen gesammelt und man greift im nächsten Jahr an und vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr, da steigt man dann vielleicht auf in den Rang des Contenders. Das eine oder andere Team sinkt dann ab. Die Heat werden nicht jünger. Die Nets weiß man nicht, wie es weitergeht. Ja, bei den Atlanta Hawks weiß man auch nicht, wie das funktioniert. Gibt es da vielleicht Reibereien, wenn Trae Young nicht mehr alles alleine machen darf? Aber die Cavs, die sind da, die werden von Jahr zu Jahr besser werden. Ja, und deswegen, auch wenn man jetzt sehr viel abgegeben hat und vielleicht dieses Jahr ja dann in der ersten Playoff-Runde rausfliegt oder nur ins Play-In-Tournament kommt, sei es drum. Ja, es ist trotzdem ein guter Move, deswegen würde ich es mit einer 1 bewerten, wirklich. Man hat viele Draftpicks abgegeben, aber sind wir mal ehrlich, die haben jetzt jahrelang hoch gedraftet, die wollen das nicht mehr, die brauchen das nicht mehr und dann sind die Draftpicks nicht mehr ganz so wichtig. Ja, und wenn es mal wieder irgendwann Unstimmigkeiten gibt, dann tradet man einen dieser vielen tollen Spieler, die man jetzt da hat, und holt sich wieder Draftpicks dafür, wenn man nochmal neu aufbauen will. Das wollen wir aber eben nicht hoffen, den Cleveland Cavaliers. Ja, damit sind wir also am Ende der heutigen Folge angelangt. Wie geht's weiter in den nächsten Wochen? Ja, zum einen eben Shai Gilgeous-Alexander wird vorgestellt in der Nahaufnahme. Dann wollen wir uns anschauen Power Ranking in Ost und West. Und mit Chris, da machen wir wieder die Rookie Watch diese Saison. Da wollen wir uns die Teams, da wollen wir uns einen Draft wollen wir uns da durchführen und Chris und ich, wir dürfen uns dann Spieler aussuchen vom diesjährigen Rookie-Jahrgang und dann gucken wir mal, welches Team besser ist, Team Steffen oder Team Chris. Ja, und natürlich Power-Rankings in Ost und West sind geplant. Dann werden wir uns die Neugeborenen, Wiedergeborenen, Sixers mit dem wiedergestarkten Neugeborenen, Skinny James Harden, der da den Kuchen ins Meer wirft, statt ihn zu essen. Auch nicht wirklich umweltfreundlich, aber nun sei es drum, haben die Fische mal eine Torte zu essen. Ja, damit wollen wir uns befassen. Und, es gibt Pickepacke voll, die Themen. Und jetzt gerade eben sehe ich hier, ja, so viel zu meiner Prognose, die Eurobasket, also unberechenbar, denn sensationell, wirklich, schlägt Bosnien-Herzegowina die hochfavorisierten Slowenen in einem knappen Spiel hier, also da ist dann sogar noch mehr Feuer drin am Dienstag in dem Spiel Deutschland-Slowenien, denn die Slowenen, die haben dann jetzt schon eine Niederlage auf dem Konto und die wollen sie natürlich sicherlich jetzt Deutschland schlagen und noch den Gruppensieg streitig machen. Also es ändert jetzt auch nichts daran, dass ich Slowenien trotzdem als Mitfavoriten sehe, auch wenn Luka Doncic jetzt weiterhin noch nicht so gut trifft. 0 von 8 Dreier sehe ich, hat er hier nur gehabt in dem Spiel. Also der Trend setzt sich fort, aber irgendwann müsste ja mal der Knoten bei ihm auch platzen. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Hoffentlich halt jetzt nicht schon am Dienstag, sondern halt vielleicht dann in den weiteren Spielen der Slowenen. Das war's also für heute. Macht's gut. Ich bin raus. NBA Fan Podcast. Der NBA Podcast für echte Fans. Von echten Fans gemacht.